BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute wieder mit der Gartensprechstunde. Am Mikrofon begrüßt Sie die Edith Schuhwalter. Ja, am Montag war Johanni und das heißt, dass im Garten nicht nur das Johanniskraut blüht und die Johannisbeeren reif sind, sondern jetzt gibt es ja auch Sommerhimbeeren und Stachelbeeren und vor allem Kirschen. Weil vielerorts haben ja die Kirschbäume heuer so viele Früchte drauf wie noch nie zuvor. Und unser Gartenexperte, der Hubert Siegler, der verrät uns gleich einen Trick, wie man auch die Kirschen aus der obersten Krone ganz bequem vom Boden aus pflücken kann. Heute ist wieder besonders günstig, dass der BR Heimat Gartenexperte ein ausgewiesener Obstbaumfachmann ist, weil der kann ja dann vielleicht das Rätsel lösen, das momentan so viele Hobbygärtler in Bayern beschäftigt, in sehr schöner Art und Weise diesmal. So viele fragen sich, warum haben die Kirschen heuer so erfreulich wenig Würmer? Aber jetzt begrüßen wir ihn erst einmal in unserem Würzburger Studio. Herzlich willkommen zur Gartensprechstunde Ende Juni. Hubert Siegler.
Ja, und Ihnen allen auch, die uns zuhören, auch ein herzliches Grüß Gott.
Herr Siegler, die Kirschernte fällt ja wirklich sehr unterschiedlich aus in Bayern dieses Jahr. Wir haben gemeldet, dass die Profi-Anbauer in der Fränkischen Schweiz mit großen Verlusten sogar zu kämpfen haben. Und auf der anderen Seite höre ich von vielen Hobbygärtlern, die sagen, also die Kirschbäume sind so voll wie überhaupt noch nie zuvor. Kommt wahrscheinlich ganz drauf an, wie gerade das Wetter bei der Blüte war, oder?
Genau, ich meine, in Südbayern, ich habe es auch erlebt, ich war auch zur Apfelblüte, habe ich gesehen, dass es da in Südbayern weniger, ja, der Frost zugeschlagen hat, zum Glück, während bei uns wirklich diese 2-3 Nächte, ja, fast tödlich waren.
Mhm. Ja. Da hat es jetzt mal einen Vorteil gehabt, dass wir später sind mit der Blüte.
Genau. Mhm. Ja.
Und jetzt ist Rätsels Lösung, hoffe ich. Warum sind es denn so wenig Würmer?
Ja, also wir hatten ja bei allen Obstgehölzen etwa 3 bis 4 Wochen Vorsprung in der Blüte und auch in der Fruchtentwicklung. Ja? Mhm. So, und die Kirschfruchtfliege, die dafür sorgt, dass die Kirsche wurmig ist, sie legt also ein Ei in Früchte, die von grün-gelb nach gelb, maximal gelb-orange ausfärben. Das ist das Stadium, das Signal, wo die Kirschfruchtfliege ihr Ei ablegt. Mhm. So. Und zu diesem Zeitpunkt waren diese Kirschen, oder nicht alle, vor allem gewisse Sorten, die frühen oder mittleren Sorten, die waren dann noch, die waren schon weiter. Und da hat die ihre Eier nicht mehr abgelegt, sondern in die späteren. Ja. Es ist vielleicht zu befürchten, dass es bei den Spätsorten dann leider nicht wurmfrei ausgeht.
Da denken wir jetzt mal noch nicht dran, Herr Siegler.
Also wir genießen die Jätzchen.
Genau. Also es ist ja selten genug, muss man wirklich sagen. Also viele Hobbygärtler haben ja ihren Kirschbaum schon aufgegeben, weil man kann ja nicht wirklich was machen gegen die Würmer, wie man landläufig sagt, also die Maden der Kirschfruchtfliege. Und viele haben ja wirklich die Kirschbäume schon rausgenommen deswegen.
Ja, auch weil die Bäume zu hoch geworden sind. Ich meine, wenn man, es gibt schon Möglichkeiten, wenn man die Bäume klein hält. Es gibt schwache Unterlagen, also Veredelungsunterlagen, die dafür sorgen, dass der Baum klein bleibt. Und die Frühsorten werden eigentlich auch nicht befallen. Also wir haben schon kleine.
Stimmt, das kann ich bestätigen.
Ja,
ich habe extra einen gepflanzt mit der Frühsorte.
Ja,
da habe ich noch nie eine Kirsche ernten können.
Ja, genau.
Das ist der Punkt.
Aber Vogelschutznetz ist einfacher zu installieren und drüber zu legen, als vielleicht jetzt so ein Insektenschutznetz.
Also ein Insektenschutznetz. Ja. Aber würde es theoretisch, wenn der Baum klein genug wäre, gehen, dass man wirklich gegen die Kirschfruchtfliege ein Insektenschutznetz anwendet?
Ja, da gibt es auch Möglichkeiten, dass man sagt, okay, man macht in der Mitte des Baumes, den man vielleicht auf 2 Meter, 2,50, maximal 3 Meter hält, macht in der Mitte des Baumes macht man einen Pfahl, der über die Baumkrone hinausragt, legt einen Eimer um und da hat man eine gute Auflage, um so ein Netz, das muss natürlich entsprechend groß sein, 4x4, 5x5, entsprechend dann auszubringen und über die Krone zu legen und unten am Stamm zusammenzubinden, damit die Fliege nicht von unten aus dem Boden da reinwandern kann und auch nicht zufliegen kann.
Mhm. Aber jetzt genießen wir es, wie gesagt, erst einmal wirklich, dass wir jetzt dieses Jahr so verwöhnt werden mit so einem reichen Erntesegen. Jetzt ist beim hohen Baum, kommt es ja leider auch immer wieder vor, dass es Unfälle gibt beim Kirschenpflücken. Mhm. Aber Sie kennen ja einen Trick, wie man sogar die Äste in der hohen Krone ganz bequem von unten beernten kann. Das klingt ja wie Zauberei, dabei ist einfach, wenn man die Lösung kennt.
Nein, also wenn man von Anfang an dabei ist und guckt und jedes Jahr ernten kann, weil die Ernte auch da ist, und immer gibt es den Trick oder den Tipp, nehmt eine Säge mit, eine Klappsäge, wenn ihr auf die Leiter steigt, mit und tut oben in der Krone, dort, wo ihr auch hinkommt, Äste, die natürlich, die man auch nicht erreichen kann, gefahrlos erreichen kann, ja, dass man die dann absägt. Das dürfen ruhig armdicke Äste sein, jedenfalls vielleicht 3, 4, 5 jedes Jahr. Mhm. Ja, und dadurch erhalte ich die Krone auf meinem Niveau, weil ich jedes Jahr dafür sorge, dass die Krone nicht mehr höher wird. So, und die Äste tun wir natürlich langsam runtergleiten lassen, also nicht richtig runterwerfen, sondern runtergleiten lassen, und unten pflücken wir bequem ab, im Sitzen.
Das ist natürlich ganz komfortabel. Und wie macht man das, dass man die langsam runtergleiten kann? Die haben ja ein ziemliches Gewicht mit den ganzen Kirschen dran.
Ja, gut, man nimmt sie halt vorne an der Spitze und lässt sie halt langsam, und irgendwann muss ich sie sanft entlassen.
Oder unten nimmt es jemand, der schon drauf wartet.
Genau, das ist noch besser, ja.
Genau, der schon auf die Kirschen wartet zum Pflücken am besten.
Aber nicht, ich rede jetzt nicht von 8 Meter hohen Bäumen, sondern Bäume, die vielleicht so 3, 4, 5 Meter hoch sind. Mhm. Und immer konsequent das zu machen, dann bleiben die auf ihrem Niveau. Und das hat einen Vorteil, dass ich immer auch wieder junges Fruchtholz bekomme. Am jungen Holz haben wir die schönsten Blüten und Früchte. Und im Sommer, der Sommerschnitt ist positiv, weil die Wunden im Sommer über auch ganz gut verheilen. Also deutlich besser als im Winter.
Und wenn er jetzt doch schon sehr hoch geworden ist, ist dann rum, oder könnte man dann nach und nach den trotzdem so weit einkürzen, dass er wieder handhabbar wird?
Ja, das sind so große Schnitteingriffe, auch mit großen Wunden. Man kann es machen, muss man aber viel vorsichtiger sein. Und da habe ich dann auch das Gewicht, was Sie vorhin auch schon angesprochen haben. Ja? Der wird schwieriger. Oder man müsste halt, sagen wir, den starken Rückschnitt vielleicht auch im Winter, also ausgangs des Winters vornehmen, März, April, ja. Und dann ist natürlich ein Großteil der Blüten und Früchte mit weg, ja? Ja. An den Trieben, die ich ja entferne. Aber ich kann für die nächsten Jahre diese Vorgehensweise für mich dann nutzen.
Also muss man ein bisschen längerfristig denken. Ja,
Obst sowieso.
Ja, genau, das ist in der Tat. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, der Sommerschnitt ist insgesamt ja sehr günstig, weil die Wunden viel schneller verheilen. Das gilt natürlich nicht nur für die Kirschbäume, sondern auch für die Apfelbäume. Und da würde ich gern in der nächsten Runde mit Ihnen drüber reden. Übervolle Kirschbäume, übervolle Apfelbäume. Nicht überall in Bayern, aber in der Südhälfte vielerorts. Das ist momentan die Situation in den bayerischen Obstgärten. Und jetzt gibt es ja, Herr Siegler, Menschen, die sich Sorgen machen um ihren Apfelbaum, weil der so viele kleine grüne Äpfel fallen lässt. Eigentlich sollte man froh sein, gell?
Ja, eigentlich sollte man froh sein, vor allem wenn ich einen Überbehang habe. Und das ist auch das Natürliche, dass der Baum sich reguliert. Der kann ja nicht alle Früchte ernähren und tut eigentlich von sich einen Überbehang abwerfen. Da werden immer die kleinsten Früchte abgeworfen. Nennt man ja auch Juni-Fruchtfall. Und wir haben noch Juni, ja?
Also genau, gerade noch.
Es ist jetzt passiert, genau. So, aber, jetzt kommt das Aber. Es fallen auch ab Früchte, die von dem Apfelwickler, der Obstmade, befallen sind. Weil da haben wir ja schon die erste Generation eigentlich hinter uns. Da werden schon im Juni die ersten kleinen Früchten befallen. Die haben eine Made, das nehmen wir gar nicht so wahr, ja, weil die Früchte noch klein sind. Man sieht das auch gar nicht so, und die fallen runter. Also wenn der eine oder andere sich da immer mal, das mache ich mir den Spaß immer, wenn Fallobst da ist, ich schneide die einfach in der Mitte mal auf, um zu sehen, war der Wurm die Ursache oder hat sich der Baum reguliert?
Und wenn man die jetzt auf den Kompost gibt, können denn sich dann die Würmer trotzdem weiterentwickeln?
Am Kompost eigentlich nicht, weil die suchen sofort den nächsten Apfelbaum wieder auf und verpuppen sich hinter der Rinde. Die suchen dort praktisch ihren Verpuppungsplatz, um eine nächste Generation, die dann Anfang August als Falter fliegt, Ende Juli als Falter fliegt, dann ihre Eier ablegt und dann die sogenannten, ja, wurmigen Äpfel im Herbst verursacht.
Mhm. Also die kann man jederzeit einsammeln einfach und auf den Kompost geben, ohne dass man irgendwas riskiert. Und kann man sich darauf verlassen, dass der Baum so viele abwirft, dass er nur so viele behält, wie er auch wirklich ernähren kann, oder?
Nein. Nein, nicht umsonst, also auch im Erwerbsanbau ist es so, die Obstbauern, die müssen ausdünnen. Die müssen dann das, was der Baum, oder natürlich hat man im Obstbau auch andere Möglichkeiten, aber was dann im Juni, Ende Juni zu viel ist, muss raus. Weil sonst habe ich nächstes Jahr ein Problem. Weil jetzt werden die Blüten fürs nächste Jahr angelegt. Aha. Und wenn der Baum jetzt so viele Früchte ernähren muss, hat er ganz wenig Kraft, Nährstoffe, Reserven, da spielen Hormone eine Rolle, um Blüten für das Folgejahr anzulegen. Und das kennen wir ja auch. Mhm. Im Streuobst ist es ganz extrem. Ein Jahr hast du Massen, genau. Äpfel und ja, und im nächsten Jahr hast du gar nichts.
Ja. Das habe ich noch nie gewusst, dass man das mit ausdünnen. Man liest überall, ja, mit dem richtigen Schnitt kann man ja da dagegen vorgehen, aber dass einfach die schiere Menge der Äpfel, die dranhängt, das ausschlaggebend ist. Das finde ich hochinteressant.
Ja, aber Frau Schubert, das ist ja so, das kann ich ja ausdünnen, kann ich von Hand, das kann ich ja nur bei kleinen Bäumen machen. Ja. Spalier, bei den Säulenäpfel oder wie gesagt bei diesen kleinkronigen Wuchsformen. Wenn man sich die Mühe macht, ist gut. Erstens mal wird die Fruchtqualität besser. Ich kriege nicht nur größere und schönere Früchte, sondern auch geschmackvollere, mehr Zucker, mehr Inhaltsstoffe und so weiter. Ja? Mhm. Also das ist das eine. Aber beim großkronigen Baum kann ich das nicht machen. Da gibt es nur eine kleine Korrektur, wenn geübte Obstbauern schneiden, die würden so vorgehen. In einem Jahr, wenn der Baum nicht getragen hat oder ganz wenig getragen hat, weiß er, der hat viele Blüten angelegt. Und dann schneidet er im Winter, Frühjahrschnitt, ja, etwas intensiver und nimmt auch viel Fruchtholz mit raus, ja, um so einem Übermaß an Früchten vorzubeugen. Wenn allerdings der Frost dann noch kommt, dann geht diese Rechnung nicht auf. Mhm. Ja. Aber es ist, es ist also, und das kann ich bestätigen, selbst so alternanzanfällige Sorten wie der Boskop.
Alternanz heißt einmal viel, einmal nichts.
Ja, genau. Mhm. Kriegt man in die Spur. Mhm. Ja, wenn man so antizyklisch schneidet.
Und jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, man könnte auch die Apfel- und Birnbäume jetzt im Sommer schneiden. Wäre das noch eine Möglichkeit, dass man noch was rettet, wenn man jetzt mehrere übervolle Äste rausschneidet?
Naja gut, der Sommerschnitt jetzt ist eigentlich eine Korrektur für zu starkes Triebwachstum. Weil das zu starke Triebwachstum behindert mir die Blütenbildung oder auch die Ernährung der Früchte. Also geht viel Kraft in die Triebe, die mir für die Blüten und die Früchte fehlen. Ich denke, das leuchtet ein.
Ja.
Also, was wir jetzt machen, ist der sogenannte Sommerschnitt oder Sommerriss. Da werden überzählige Neutriebe, alle Triebe, die nach innen wachsen, die sogenannten Wasserschosse, die aus dem Kroneninneren mit langen, geilen Trieben dem Licht zuwachsen, die werden entfernt und am besten sogar rausgerissen, weil die sind jetzt noch krautig. Die lassen sich, wenn man sie anfasst, mit dem Ruck richtig vom Stamm, vom Zweig, vom Ast entfernen. Also das ist vorteilhaft. Erstens mal geht es schneller. Zweitens mal sind dann auch sogenannte schlafende Beiaugen weg. Ja, also wenn ich nämlich schneide und lasse einen Millimeter Stummel übrig, dann kann an diesem Stummel können neue Augen werden angeregt auszutreiben.
Dann hat man einen ganzen Strauß manchmal.
Genau, Sie sagen es, und so ist es, und das kann ich ganz gut regulieren. Mhm. Und ich kann natürlich jetzt bei dem Sommerschnitt, Sommerriss, auch kranke Triebe, also wir haben heuer vielleicht viele Mehltautriebe, die kann ich schon entfernen, oder wo sonstige Schaderreger dran sind, die nehme ich natürlich bevorzugt raus, und dann bringe ich Licht und Luft in die Krone, was mir wiederum hilft, gewisse Pilzkrankheiten vorzubeugen, die Belichtung zu fördern, die Fruchtausreife zu fördern. Mhm. Und wenn man jetzt im letzten Jahr wären, wo es richtig, oder in den letzten Jahren, wo es richtig heiß und trocken war, wo die Bäume ja gar nicht genug Wasser bekommen hatten, hat dieser Sommerschnitt, Sommerriss auch den Vorteil, dass ich den Baum entlaste von zu viel Laub, zu viel Trieb. Weil Laub, das verdunstet ja alles. Ja? Mhm. Und ich nehme dem Verdunstungsfläche weg, damit er besser über die Runden kommt.
Das leuchtet mir alles ein, Herr Siegler. Wissen Sie, was mein Problem dabei ist? Wir haben ja gerade mit allem anderen so viel zu tun. Wann soll man denn das noch machen mit den Obstbäumen?
Naja, die Rentner sind ja die typischen Gärtner, also die sollten das machen. Nein, ich weiß natürlich, klar, wenn jemand 2, 3 Obstbäume hat, dann schafft er das. Und es ist jetzt auch nicht, das muss er nicht jetzt morgen am Samstag machen, da ist schon noch ein wenig Spielraum da. Aber wenn ich das von konsequent mache, immer.
Dann lohnt es sich
noch
einmal,
im Garten ist es einfach so. Immer konsequent was machen. Ob ich Unkraut jäte, ob ich Schnecken sammle und so weiter. Und auch beim Schneiden. Nicht umsonst ist der Profi-Obstbauer schneidet jedes Jahr, weil er seinen Baum im Gleichgewicht halten muss und will. Ja? Damit er kein überbordendes Wachstum hat, damit er einen gleichmäßigen Blüten- und Fruchtansatz hat und so weiter.
Es gibt eine Adresse, die heute die Gartenfreunde besonders interessiert. studio@br-heimat.de. Das ist heute Ihre Adresse für alle Fragen rund um Garten, Terrasse und Balkon. Und an diese Adresse hat auch die Maria Fröhlich geschrieben aus Haarwangen im Landkreis Unterallgäu. Und sie schreibt, sie braucht dringend Ihren Rat, Herr Siegler. Sie hat nämlich schwarze Johannisbeeren und sie liebt schwarze Johannisbeeren. Und jetzt ist sie wirklich traurig, weil diesmal tragen die fast nichts. Die Blätter fallen runter, schreibt sie. Die Spitzen sind dürr und eingekräuselt. Bitte haben Sie mir einen Tipp, hat sie geschrieben.
Ja, bei den schwarzen Johannisbeeren könnten hier mehrere Schadursachen in Frage kommen. Wir haben diesen Johannisbeersäulenrost und auch Blattfallkrankheiten, die dazu führen, dass heuer auch in Verbindung mit enormer Feuchte diese Pilzkrankheiten sich stärker ausbreiten und dazu führen, dass Blätter abfallen. Aber es können aber auch andere Ursachen sein. Gekräuselte, das sind dann, da waren die Blattläuse im Spiel. Und was eventuell noch in Frage kommt, wenn es einzelne Triebe sind, da gibt die da auch dann komplett absterben. Das ist ein Johannisbeer-Glasflügler. Das ist ein Insekt, das im letzten Jahr, wo die jungen Trieben noch grün waren, oder vor 2 Jahren, wo die jungen Trieben noch grün waren, ein Ei abgelegt hat und dann in dem Trieb im Mark dieses Triebes sich durchfressen und den dürr werden lassen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, vor allem wenn es ein alter Stock ist, ich würde ihn entfernen, mag auch eine Sorte sein, die anfällig ist für diese verschiedenen Krankheiten, und ich würde einen neuen pflanzen, vielleicht auch an einer anderen Stelle, nicht an dieselben Stelle, und dann haben wir einen neuen Start, und sie kann ja jetzt heuer noch das ernten, was noch einigermaßen zu ernten ist. Und ich würde empfehlen, wir haben Sorten, die heute sehr robust sind, was viele Krankheiten betrifft. Das sind Sorten wie Titania und Ometa, die man auch in guten Gartenzentren und Fachbaumschulen bekommt. Oder es gibt auch Sorten, und das sind meine Favoriten, die etwas größer sind, die mild sind und wirklich lecker schmecken, auch wenn man sie zum Naschen nimmt. Mhm. Das sind Sorten wie Bona, Kir Royal, der Name sagt es ja schon auch, oder auch Big Ben. Das sind jetzt Sorten, die so neu gar nicht mehr sind. Bona gibt es über 30, 35 Jahre schon. Ja. Sind nicht überall durchgedrungen, aber all den Leuten, denen ich diese Sorte bei Führungen zeige und auch mal naschen lasse, die sind hin und weg.
Also gerade die schwarzen Johannisbeeren, die gelten ja als heimisches Superfood, weil die so viele gesunde Inhaltsstoffe haben. Gilt es dann auch für die, die so mild schmecken, wie Sie sagen?
Ja, weil man die mild, ich meine, die anderen, die schmecken streng, die will man gar nicht so roh essen. Ja?
Also nicht in großen Mengen, ich gebe es zu.
Ja, sie geben zu. Die sind natürlich auch, die haben viel Fruchtsäuren und andere positive Inhaltsstoffe, die sehr dann gut sind für die Verarbeitung zu Saft, Gelee, Fruchtaufstrichen und so weiter, Likör, alles bestens. Aber die genannten Sorten, meine Favorites,
die sind direkt zum Naschen,
die
oder?
Die sind zum Naschen haben auch den Vorteil, dass es robuste Sorten sind, die auch in der Reifezeit früh sind, Ende Juni schon. Dann haben wir auch weniger Probleme mit unserem was wir heute noch ansprechen werden, der Kirschessigfliege. Also das sind alles positive Eigenschaften. Und all das, was wir roh essen, das ist ja bei Bären der Fall, bei den meisten Bären der Fall, all das kommt dem Körper positiv zugute, weil es muss ja nichts gekocht, gedünstet werden, sondern wir essen pures, pure Vitamine, pure Inhaltsstoffe, die dem Körper zugute kommen. Und das ist der große Vorteil des Obstes.
Mhm. Genau, und da haben wir ja momentan wirklich die tolle Auswahl, die letzten Erdbeeren noch, die Sommerhimbeeren, die Stachelbeeren. Es ist wirklich von allem, man kommt ja kaum hinterher, wenn man alles ernten will.
Ja, aber essen Sie sich satt. Ja. Jetzt die letzten Erdbeeren noch. Ich habe letztens ein Schälchen bekommen. Das waren so tolle Erdbeeren. Und die habe ich jetzt nochmal so richtig aufgesogen. Mhm. Und dann muss ich sagen, okay, mit diesem Genuss verabschiede ich mich fast jetzt schon aus der Erdbeersaison. Genau. Ne? Natürlich gibt es immer mal, es gibt ja mehrmals
Trachende. So ein paar Einzelne bleiben immer noch, aber die Saison eigentlich geht zu Ende.
Uh-huh. Und jetzt sind eher die Himbeeren dran und dann, dann kommen die Brombeeren, die Johannisbeeren. Ja, kann man auch ein bisschen noch hängen lassen, vor allem die roten, späte Sorten. Ansonsten machen wir tolle Marmeladen, Mischfruchtaufstriche.
Ja, da sind Sie ja der Experte, gell, mit den Mischfruchtmarmeladen.
Ach, was meinen Sie, was wir schon heuer leckerer gemacht haben? Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, boah.
Was ist Ihre Lieblingskombination?
Ja, die drei zum Beispiel.
Die drei miteinander.
Natürlich auch.
In welchem Verhältnis? Jetzt kommt
eigentlich war es heuer so, ich hatte die ersten Mal, da hatte ich noch keine Johannisbeeren. Da war es Erdbeeren, Himbeeren. Das war in etwa 1:1. Und das war schon sehr toll. Aber die letzten hatte ich noch, ich hatte vom letzten Jahr noch gefrorene Johannisbeeren, die habe ich mit rein. Und das war dann noch einmal ein bisschen besser, weil der bringt die Säure mit rein. Mhm,
dann wird es runder, der Geschmack.
Ja,
gell?
Und
Das ist natürlich schon günstig bei Beeren mit dem Einfrieren.
Natürlich.
Weil oft haben wir ja nicht so viele auf einmal. Aber wenn man dann jeden Tag pflückt, und da sagen Sie, da beherzige ich immer Ihren Rat, möglichst oft pflücken, damit man nicht Ärger kriegt mit dieser Kirschessigfliege.
Ja, das müssen wir deswegen tun. Und wir haben einfach die Möglichkeit, kleine Portionen und man denkt immer nicht, also ja, plötzlich hast du dann doch dein Kilo zusammen oder 1,5 und ich verwende gerne den 3-1-Zucker. Mhm. 1,5 Kilo Früchte, 3-1-Zucker, super.
Mhm. Jetzt haben wir zur ausgehenden Erdbeerernte noch eine Frage aus Ingolstadt. Da schreibt uns die Marion Schech, dass sie von einer Bekannten hat sie Ableger einer alten Erdbeersorte geschenkt bekommen, die bei der Bekannten ausgesprochen lecker waren. Und jetzt hat sie sie ins Hochbeet gepflanzt, wo sie auch, ich zitiere, wie wild geblüht haben. Und jetzt haben aber nur ganz wenige winzige und auffallend eingekerbte Früchte angesetzt. Und da würde sie schon gern wissen, was sie jetzt da falsch gemacht hat, weil bei der Bekannten haben sie ja super geschmeckt.
Ja, also ich gehe mal zu 99,9% davon aus, dass es sich um diese Sorte Mieze Schindler handelt. Das ist wirklich eine, ja, das ist die Praline unter den Erdbeeren. Und die hat einen Nachteil, dass sie nicht selbst fruchtbar ist. Sie braucht also eine zweite Erdbeersorte zum Befruchten. Und da muss sie halt, also als Tipp, sie muss in das Hochbeet noch ein paar Pflanzen einer anderen Sorte setzen. Zum Beispiel, was auch eine gute Sorte ist, ist die Sorte Corona oder die Sorte Polka oder die Sorte Sonata. Das sind drei gute Erdbeersorten, die man sonst auch empfehlen würde. Und die dazu pflanzen und dann sollte es nächstes Jahr klappen.
Jawohl, also dann alles Gute an die Frau Schech und ihre Erdbeeren. BR Heimat heute wieder mit der Gartensprechstunde und jetzt haben wir schon 10:45 und jede Menge Hörerfragen sind angekommen. Und wir haben ja gesagt, Sie können natürlich zu allen Themen fragen und da schreibt uns die Gertrud Vogel aus Bad Aibling, dass sie in ihrem Hochbeet sehr viele Asseln hat. Und sie schreibt, ich weiß, sie sind Nützlinge, aber sie gehen auch an den Salat, an die Radieschen und die Kohlrabi und alles ist zerfressen. Und jetzt würde sie gern vom Herrn Siegler wissen, wie sie denn mit diesen Asseln umgehen soll. Herr Siegler, vielleicht erst mal vorab, in welcher Art und Weise sind Asseln denn nützlich?
Ja, Asseln sind eigentlich dazu da, um organische Substanz umzubauen, abzubauen. Das sehen wir, die haben wir ja im Kompost, findet man enorm viel Asseln.
Ne? Also weil die tote Pflanzen erst einmal.
Die ja, abgestorbenes Pflanzenmaterial umsetzen und zu Kompost, zu Humus umbauen. Also nützlich. Mhm. Und in den Hochbeeten oder auch generell im Substraten, also den Erden, haben wir ja auch viel organische Substanz, gerade wo Kompost eingesetzt wird oder diese Torfersatzstoffe, die werden weiter umgebaut und da haben wir viele im Hochbeet von diesen Torfersatzstoffen und deswegen sind hier sicher die Asseln auch verstärkt verbreitet.
Also da braucht man sie ja eigentlich auch direkt im Hochbeet.
Ja, und wie gesagt, erstmal bleiben sie in der Erde und setzen die Erde weiter um, setzen sogar dann auch Nährstoffe frei, ist also auch wieder Regenwurm auch, also sogar positiv, aber natürlich können sie jetzt auch einmal an Blätter gehen von vielleicht die Basisblätter von Salaten, die aufliegen, weil da ist es auch feucht, haben sie Unterschlupf. Ja.
Mhm. Aber also die tut man ja eh weg eigentlich,
die tut man ja gar eh nicht. Weg und die isst man eh nicht, weil ja, man, ja ist auch klar kontaminiert vielleicht mit Boden, mit Erde und so weiter. So, das ist das eine. Kann man jetzt auch nicht bekämpfen, sollte man auch nicht bekämpfen. Was aber an den anderen Sachen, die sie im Hochbeet hat.
Radieschen und Kohlrabi, ja, fressen genau. Die Asseln, also fressen Asseln, Radieschen und Kohlrabi?
Das waren andere. Wir haben jetzt den Erdfloh da. Der Erdfloh ist, das wollte ich heute auch noch ansprechen, der Erdfloh ist jetzt so über Nacht so richtig massiv gekommen durch die Hitze und es war zu erwarten, dass er kommt. Und der Erdfloh geht an alle Kohlgewächse, zu denen die Radiesle gehören, zu denen die Kohlrabi gehören.
Und die Rucola.
Rucola, habe ich jetzt auch schon irgendwo immer Leuten gesagt, wenn ihr Rucola habt, Tuten jetzt einfrieren, also abernten, kleinschneiden, einfrieren, weil sonst habt ihr gar nichts mehr. Und ja, und das ist jetzt passiert, der Erdfloh ist also da, deswegen müssen wir
Also vielleicht mal kurz für die das Glück haben, ihn noch nicht zu kennen, woran erkennt man, dass es der Erdfloh war? Wie schaut das aus?
Ah, das sieht man dann, das sind so ganz kleine schwarze Tierchen, die wenn man dann, die ziehen an den Blättern und saugen und fressen und wenn man die berührt, springen die so weg, ja, kommen aber wieder. Ne?
Und lauter kleine Löcher
und
sind.
Und lauter kleine, also richtig wie durchsiebt. Ja? Mhm. Und sieht natürlich nicht schön aus, keine Frage. Und die fressen Ratzeputz ganze Sachen kahl. Also Rucola wird Ratzeputz kahl gefressen, aber auch andere Sachen. Natürlich.
Jetzt haben wir den Täter schon mal überführt.
Ja.
Frau also, Vogel, also nicht falsch verdächtigen die Asseln. Der Herr Siegel ist sich ziemlich sicher, dass es der Erdfloh ist, der ihnen diese Probleme bereitet. Und was können wir denn machen, wenn wir einen Erdfloh drin haben, Herr Siegler?
Jetzt kann man gar nichts machen, weil klar, es gäbe Chemie, aber wollen wir nicht. Also aber bitte in den nächsten Jahren, wenn man weiß und man weiß es, dass er kommt. Gerade bei Kohl brauchen wir Insektenschutznetze, ne? Gemüsefliegennetze. Egal, bei Kohl haben wir ja noch andere Sachen, die durch diese Netze abgehalten werden. Und das muss man einfach, sobald ich eine Neupflanzung vornehme oder sobald die Aussaaten aufgelaufen sind, muss man diese Kulturschutznetze drüber, über den Bestand drüber tun.
Und dann ist Ruhe und dann hat man ganz schöne Blätter.
Ja.
Und nicht die durchlöcherten. Jetzt haben wir noch eine Frage zum Marillen- oder Aprikosenbaum. Die schreibt uns die Irmgard Kerschbaum. Sie schreibt, sie kommt jetzt gerade aus der Wachau zurück mit einigen Kilos Marillen, weil sie in ihrem Garten zwar einen Marillenbaum hat, aber der ist in ganz schlechtem Zustand. Und erst hat er noch geblüht in diesem Jahr. Aber insgesamt schaut er schlecht aus. Die Rinde löst sich. Und ja, die kleinen Ästchen sind dürr. Und ein paar saftige Blätter hat er aber auch noch. Können Sie da was raten, Herr Siegler?
Also, die Aprikose ist ja unsere heikelste Obstart und wird auch als Baum, wenn der Standort nicht passt, nicht alt. Und hier haben wir oft durch Frostrisse oder andere Verletzungen am Stamm oder auch durch Monilia Spitzendürre, die ja die Aprikose wie die Sauerkirsche auch bekommt, bekommen wir einfach Krankheiten in den Baum und dann entsteht auch noch Gummifluss. Und der Gummifluss, das sind diese gelartigen, harzartigen Ausscheidungen, die so später Bernsteinfarben waren. Und die verstopfen die Leitungsbahnen und auch eben diese pilzlichen Erreger, die lösen einfach dazu aus, dass Triebspitzen dürr werden oder anders geschädigt werden.
Also aber im Prinzip sind es alles Krankheiten, die darauf hinweisen, wenn ich sie richtig verstehe, dass einfach der Standort nicht passt.
auch, aber auch selbst am guten Standort kommt Monilia-Spitzendürre und die geht wie bei der Sauerkirsche auch über die Blüte. Und wir hatten heuer in der Blüte auch Regen. Mhm. Ja? Ein Regen und du hast Monilia-Spitzendürre. Mhm. So. Aber wir hatten auch viel Frostrisse über Winter. Und dann haben wir die Eintrittspforten für Bakterien und Pilzen und Viren. Und wir haben also so Rindenkrankheiten. Der Name sagt es auch, das sind Bakterienbrand oder Walzer, ist eine typische Pilzkrankheit, die dazu führen, dass also der Baum krank ist, der Stamm befallen ist, auch Verstopfungen vorkommen und dass dann die oberirdischen Teile schwächeln. Die müssen nicht sofort absterben, können aber absterben. Mhm. Ja.
Und wie geht man vor, wenn man das alles feststellt an seinem Baum?
Also wenn es am Stamm ist, ist es halt schwieriger. Ein Seitenast kann man abschneiden, absägen, entfernen. Ja. Aber ein Stamm, und in dem Fall, ich habe auch die Frage ja schon gesehen, sollte sie die Rinde noch so gut es geht abschneiden. Sie sollen sie nicht komplett entfernen, einfach die befallene Wunde nachkletten, ein Wundverschlussmittel aufstreichen und hoffen, dass da einfach jetzt dann die Wunde ja nicht mehr
wieder
weiter
zuheilt. Und so, ist es jetzt zu tun oder ist
ja,
es
immer sofort? Egal
immer sofort. Okay.
Immer, auch wenn sie merkt, also deswegen auch vielleicht noch ein Tipp: die nächsten Jahre immer nach Nachtfrösten, vor allem so ab März, April, wenn man merkt, immer mal gucken, ist der Baum ist dann ein Riss, klafft die Wunde auf, wenn man das rechtzeitig sieht und Schnüre drum wickelt, ne, so wie ein Arzt eine Narbe oder sagen wir
wie ein Tape.
OP, ja, ne, einfach zusammenklammert oder, mhm. oder mit der Nadel vernäht, ja. Mhm. Also so sollte man die Wunde zusammenbinden, dass sie nicht weiter aufklafft, mhm. und dann verheilt die auch wieder, ja. Aber wenn die lange aufgeklafft ist, ist die ausgetrocknet, Pilzkrankheiten, Bakterien sind eingedrungen und so weiter, mhm. und dann wird schwierig. Und der zweite Geschichte ist, dass da noch Ameisen mit im Spiel sind. Natürlich, Ameisen suchen Läuse. Die gehen bei allen Obstarten hoch in die Krone, weil sie dort die Läuse, die ja übermäßig saugen und dann praktisch zu viel Flüssigkeit aus der süßen Flüssigkeit ausscheiden und das nutzen die Ameisen. Die laben sich an diesen, ja, an diesen Ausscheidungen.
Und sie verteidigen auch die Läuse, habe ich schon festgestellt.
Die verteidigen die Läuse, weil die ihnen ja die Leckereien bieten. Ne?
Mhm, genau, wie ihr Milchvieh praktisch, ihr Melkvieh.
Ja,
aber die Ameisen selber machen ja den Schaden nicht. Also,
nein, und vielleicht auch, dass sie vielleicht jetzt durch den Gummifluss, der ja auch eine Ausscheidung ist und auch süße Bestandteile enthält, also zuckerartige Bestandteile enthält, dass sie das vielleicht auch noch nutzen. Also das sind die Gründe. Ansonsten, klar, könnte man Ameisen, ich meine, man muss sie nicht behandeln. Und weil nämlich, wenn
da kommen die nächsten, oder? Wenn ich jetzt die Ameisen, die auf dem Baum sind, wenn ich mit denen irgendwas mache, dann kommen.
Nein, das größere Problem ist, wenn jetzt da auch wieder Leimringe rumgemacht werden. Die Leimringe hindern die Nützlinge am Hochwandern. Mhm. Und Leimringe haben einen Zweck gegen den Froschspanner und sonst haben sie im Obst nichts zu suchen.
Okay, das merken wir uns, Herr Siegler.
Genau.
Jetzt geht leider schon die Stunde zu Ende. 5 Minuten vor 11 haben wir, nach 11 haben wir zum Glück noch eine ganze Stunde, weil wir haben auch noch eine ganze Liste von Hörerfragen, die wir noch beantworten wollen. Da geht es unter anderem um rätselhafte schwarze Flecken, die unten an den Tomaten auftreten. Hat vielleicht der eine oder andere von Ihnen auch schon mal gehabt, die Antwort, was das ist und wie man dem vorbeugen kann. Nach 11 hier in der Gartensprechstunde.
BR Heimat, habe die Ehre.
Eine ganze Stunde haben wir noch in der Gartensprechstunde mit dem Hubert Siegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim. Und wenn Sie noch Fragen haben an unseren Experten, dann wäre es am besten, wenn Sie es gleich schreiben an studio@br-heimat.de. Ich bin die Edith Schuhwalter, ich bin gespannt auf Ihre Fragen. Und jetzt haben wir dann gleich ein paar gute Tipps für die Balkongärtner unter uns. 11:07 und allmählich geht es schon auf die Kochenszeit und auf die Essenszeit zu. Und wenn es Mittag was aus dem eigenen Garten oder vom eigenen Balkon gibt, dann schmeckt es doch gleich nur mal so gut. Und vieles kann man ja wirklich, Herr Siegler, hervorragend auch auf dem Balkon oder auf der Terrasse anbauen. Viele Menschen haben da Tomaten stehen oder Kräuter stehen, zusätzlich zu den Blumen natürlich. Und viele Kräuter sind ja jetzt so kurz vor der Blüte. Jetzt sagt man immer, man soll eigentlich vor der Blüte ernten, aber jetzt haben wir ja in letzter Zeit so viel Regen gehabt. Was gilt denn dann in solchen regenreichen Jahren wie heuer? Wann ernten wir denn am besten?
Ja, es gilt auch nach wie vor das Motto vor der Blüte ernten, weil durch die Blüte werden auch die Inhaltsstoffe anders verteilt. Also vor der Blüte ernten. Wir haben jetzt ein gutes Wachstum generell bei allen Sachen. Es wächst, es ist zart, bevor was hart wird, ja, strohig wird. Das zarte Sachen einfach jetzt ernten.
Mhm, hart und strohig, da denken Sie wahrscheinlich an die mediterranen Kräuter, oder? Wie Oregano oder Rosmarin oder Thymian natürlich.
Ja, also wir können ja gerade diese mediterranen Kräuter, die bei uns ja auch überwintern, ja, die können wir auch gut den ganzen Sommer ernten und den ganzen Winter über ernten. Die muss ich gar nicht trocknen oder auch einfrieren. Die kann man wirklich immer, Salbei, ne? Thymian, Lavendel, Rosmarin, Oregano kann man immer Winter über frisch ernten. Der Vorteil ist, ich merke es immer beim Thymian, da sind dann die Triebe verholzt, dann lassen sich diese feinen Nädelchen lassen sich sehr schön abziehen. Mhm. Ja, also geht viel einfacher als jetzt. Jetzt sind sie krautig, da brechen sie ab, aber es geht viel einfacher. Und ich habe immer frische Sachen und im Winter sind die Gehalte einfach intensiver, weil da ist weniger Wasser in den Nadeln, in diesen feinen Blättchen.
Ja. Aber ist ja auch viel weniger Licht. Man würde sich denken, ja, dass dann das Aroma
nachlässt. Das ist konserviert. Okay.
Also was mal drin ist, das bleibt auch drin.
Ja, und das Wasser wird ja diesen Blättern entzogen im Winter oder deutlich geringer und dadurch ist das Aroma intensiver.
Mhm. Also sagen Sie, die Mediterranen weder trocknen noch einfrieren, sondern frisch ernten. Und was trocknen Sie?
Ja gut, natürlich kann man die auch trocknen, aber sie haben halt dann auch Verlust mit an Aroma. Mhm. Also das kann man nicht wegleugnen. Ne?
Mhm. Und welche Kräuter trocknen Sie?
Ich trockne eigentlich gar keine. Ich habe früher auch versucht, auch diese mediterranen Kräuter zu trocknen, aber ich bin jetzt einfach dazu übergegangen,
die frisch zu verwenden.
Mhm. Ne?
Genau, also bei Teekräutern heißt es ja auch immer, dass man die sehr gut trocknen kann. Also Melissen habe ich schon probiert, war ich gar nicht zufrieden. Ja, bei Minzen geht es gut, finde ich.
Gut.
Also gibt es ja auch verschiedene Sorten Minzen. Und was man oft immer wieder liest, dass man die in Büscheln aufhängen soll. Also damit habe ich gar keine guten Erfahrungen gemacht. Ich zupfe meine immer ab und breite es aus zum Trocknen.
Das kann man machen. Also wichtig ist, dass man die nicht in der Sonne trocknen lässt. Egal, ob sie es jetzt in Büscheln machen oder auf dem Blech oder nicht in der Sonne, weil das entzieht viel zu schnell das Wasser. Und
genau, im Schatten eben, damit mit die Inhaltsstoffe drin bleiben, aber im Büschel finde ich, das dauert viel zu lange in unserem Klima. Dann fangen die an, schlecht zu werden und dann muss man wieder aussortieren.
Also ganz wichtig ist, wenn ich die dann meine, getrocknet zu haben und will sie irgendwie in Gefäße tun, um das Aroma zu halten, müssen die Blätter absolut trocken sein, die müssen rascheln.
Mhm, ne?
Genau. Und am besten, man zieht dann auch die Blätter ab von den Stielen und dann ist es also auch besser, weil die Stiele sind ja nicht die Geschmacksgeber, sondern Geschmacksgeber sind ja eigentlich dann die Blätter.
Genau. Und sagen wir mal die Klassiker, Schnittlauch, Petersilie, Dill, das frieren ja viele Menschen ein, aber das ist mir auch noch nie so gelungen, dass es dann den Geschmack gehabt hätte, das, wie ich ihn mir gewünscht hätte. Gibt es da ein was Spezielles, was man beachten muss?
Doch, also ich denke schon, also ich habe damit eigentlich gute Erfahrungen und das gehört zu meinem Repertoire. Petersilie, Schnittlauch, Dill und auch Rucola einzufrieren. Entweder am meisten mache ich das auch in Mischungen. Ja? Dann gibt es doch irgendwie, sagen wir mal, wenn eine Kräuterart ein bisschen schwächelt, ist die andere dann da. Und also ich schneide die immer klein und friere die dann in Beutel ein, aber flach, also keine so dicken, klumpigen Beutel, flach.
Genau.
Ne? Und wenn die gefroren sind, da kann man auch nochmal mit Nudelholz drüber gehen.
Dann zerbröselt
es noch ein bisschen besser und dann kann man die sehr gut reintrieben. Natürlich, klar. Also wenn auch hier Petersilie, genau, das ist auch eine Sache, die heute eigentlich auch ganz gut über den Winter kommt. Die kann man auch immer möglichst noch frisch ernten, aber du brauchst immer einen Vorrat, auch wenn Schnee liegt, ja,
genau.
Dass du dann was hast. Und ich meine, im Winter bist du eigentlich um jede Würze froh.
Ja,
das stimmt. Es ist keine Frage, es ist nicht mehr so wie im Sommer frisch aus dem Garten, aber gerade diese Sachen, Rucola, Schnittlauch, Petersilie, Dill, das sind die, wo ich denke oder wo ich auch weiß, dass die am besten, eventuell auch das Bohnenkraut, das hat ja auch sehr intensiv. Ja?
Das also ich habe es mal mit Kräuterbutter probiert, das war super, aber das ist natürlich zeitaufwendig. Ja, gerade natürlich. Im Sommer, wenn man so viel zu ernten hat, wenn man es noch schafft, die Schnittlauch und Petersilie in Kräuterbutter einzubauen und die dann einzufrieren, da habe ich gefunden, dass das super schmeckt.
Das, aber wie gesagt, das stimme ich voll zu. Oder es gibt ja viele Leute, die dann Kräuter in Öl und Essig einlegen. Auch das bringt Würze mit rein.
Bei Basilikum finde ich mit Öl super.
Genau,
da hält es sehr lang.
Bei Basilikum einfrieren, das bringt gar nichts.
Also auch
das
nicht, gell?
Es hält überhaupt nicht den Geschmack. Auch getrocknet Basilikum ist so gut wie nichts.
Ja, und Basilikum gehört ja zu den Kräutern, die man im Winter ja nicht stehen lassen kann. Ja, da ist ja dann rum. Viele Menschen kaufen ja im Supermarkt so ein Basilikumtöpfchen und dann wundern sie sich, dass das nie nachwächst, wenn sie es beernten. Da hat mir mal jemand gesagt, die sind auch gar nicht zum Weiterziehen gedacht, diese Töpfchen, die man im Supermarkt kauft. Da müsste man schon extra Töpfchen beim Gärtner kaufen.
Also es gibt, was wir auch immer machen, ist, wenn die Basilikumtöpfchen noch, also die Pflanzen noch klein sind, im Töpfchen sind ja, ist ja ein ganzer, ja, sind ja zig Einzelpflanzen. Ja? Also wenn die noch klein sind, nehmen wir so einen Topf und tun die so in 5-6 Teile teilen, auseinanderpfriemeln und setzen diese 5-6 Teile wieder in ein anderes Töpfchen, dann wachsen die weiter. Also ich mache aus einem Topf Vermehrung und habe dann letztendlich mehr.
Aber wenn man die kauft, so erntebereit praktisch, dann sind die ja schon zu alt dafür wahrscheinlich.
Genau, da sind sie zu alt, aber man sollte nur vielleicht die Spitze oder ein Drittel abnehmen und immer über einem Nodium, also das sind diese Knospen, diese kleinen Knöspchen, die an den Blattansätzen stehen, also direkt über so einen Blattansatz abschneiden, dann können die nochmal austreiben.
Also nicht die einzelnen Blättchen ernten, sondern ganze Triebe abschneiden.
Ist und dann rege ich die an, auszutreiben. Das klingt meistens auch ganz gut.
Wie gesagt, das kann man ja alles auf dem Balkon ziehen und auch gut auf dem Balkon ziehen, gerade im Mediterranen, wenn man so einen Südbalkon hat, wo den ganzen Tag die Sonne hinknallt, das ist gerade recht für die, gell?
Ja, die wollen es und die wollen auch, ganz wichtig für die, die brauchen eine durchlässige Erde und auch eine magere Erde. Die brauchen auch kein Nachdüngen. Die mögen es karg und dann je karger, desto aromatischer sind die dann auch.
Also eine normale Pflanzerde, wie man es halt kauft, soll man die gar nicht unbedingt setzen.
Nein.
Es gibt auch extra Kräutererde, habe ich gesehen.
Ja, aber Kräuter, das können auch unsere, also es gibt ja, sagen wir, Basilikum braucht wieder mehr Stickstoff und auch Nährstoffe, Petersilie, Schnittlauch. Ne? Aber diese mediterranen Kräuter, wenn sie eine Erde haben und sagen, jetzt kaufen wir nicht nochmal extra Erde, dann mischen sie Sand drunter.
Selber mischen ist der Ding. Und was mir auffällt, also in diesem Jahr ist ja extrem, man muss ja alle paar Stunden, wenn man da ist, sonst halt sobald man heimkommt, schauen, ob schon wieder die Untersetzer, die Übertöpfe voll sind. Und gerade bei denen, die ein ganzer Topf sind, da fällt es ja nicht ins Auge, dann hebt man die Pflanze raus, oh Gott, ist ja der halbe Ding. Das ist natürlich tödlich für die, gell?
Ja, absolut. Alle Pflanzen, egal, ja, mögen nicht in diesem Übertopf stehen, der voll Wasser gesogen ist, weil das Wasser, die sind dann gesättigt, der Wurzelball ist gesättigt. Und wenn sie dann die Pflanze aus diesem Übertopf oder Untersetzer rausnehmen, merken sie, wie das Wasser aus dem Topf raustrieft. Ja? Also das ist einfach, wenn das zu lang passiert, haben wir im Wurzelraum Wasserüberschuss. Das heißt, wir haben Die Poren, die sonst mit Luft, Sauerstoff gefüllt sind, sind mit Wasser gefüllt und dann faulen die Wurzeln, weil sie kein Sauerstoff mehr haben.
Mhm. Ich habe auch schon Menschen gehört, die gesagt haben, ich lasse die immer stehen. Das brauchen die ja später wieder, aber das verzeiht jetzt nicht jede Pflanze.
Nein. Nein, also ich meine, bei ausgetrockneten Pflanzen, angenommen, man hat jetzt auch einen größeren Kübel in einem Untersetzer stehen und der war ausgetrocknet und es regnet, dann lasse ich dann, weil das saugt das Wasser, das Substrat saugt sich dann später wieder voll wie ein Schwamm. Mhm, ja.
Aber wenn es schon einen Tag drin steht, genau. Dann weiß man, ist es zu viel.
Und wenn es vorher auch lang geregnet hat, ist die Erde in diesen Pflanzen gesättigt. Ja. Mhm.
Sie hören BR Heimat mit der Gartensprechstunde. Und gerade sind wir in der Gartensprechstunde auf dem Balkon. Weil in diesen Zeiten, wo es so viel regnet, haben wir gerade gehört, ist ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass die Pflanzen auf keinen Fall zu lang in vollen Untersetzern stehen. Und es gilt für alle Pflanzen, hat der Siegler gesagt. Und ganz besonders speziell für die mediterranen Kräuter, die sind da richtig empfindlich. Und Nachdüngen ist jetzt auch allmählich ein Thema, gell?
Ja, gerade Beet- und Balkonpflanzen, wir kennen es ja, die Geranien, die Fuchsien, Dahlien, die brauchen einfach im Sommer nach jetzt dem ersten Schwung, den sie aus dem Substrat sich ernährt haben. Ne? Wir haben ja Mai und Juni jetzt schon rum. Zwei Monate haben sie jetzt schon, stehen sie auch oft schon im neuen Substrat, in der neuen Erde. Da haben sie quasi diesen Düngervorrat fast aufgebraucht und da sollte man jetzt nachlegen mit Flüssigdüngen.
Mhm. Und also gibt es da Unterschiede, wie oft man das machen muss, je nach Dünger?
Erstmal je nach Dünger, weil es gibt ja Dünger, die eine höhere Konzentration an Nährstoffen haben und manche eine schwächere. Da sollte man natürlich die Packungsangaben beachten. Es heißt ja immer auch so dann, die Firmen geben ja auch Hinweise, eine Kappe voll oder einen Verschluss voll ins Gießwasser. Also beachten Sie diese Mengen, da passiert nichts. Mhm. Ja? Und wie gesagt, also Geranien, Fuchsien, Dahlien und auch, oder auch zusammen Rosen im Stämmchen oder auch, was man auch hat, im Kübel oder noch Hortensien, das sind ja auch Sachen, die können auch Nährstoffe vertragen. Mhm. Also es ist nicht so, dass sie beim zu großen Schluck an Dünger gleich dann kaputt gehen. Das ist nicht der Fall.
Mhm. Und Sie haben mir geschrieben, was mir auch vollkommen neu war, dass es einen Unterschied macht mit dem Nachdüngen, ob man jetzt eine kompostfreie Erde verwendet hat oder eine kompostreduzierte oder eine bisher noch herkömmliche, die es ja bald gar nicht mehr geben wird. Was ist da der Unterschied beim Düngen?
Ja, weil diese Ersatzstoffe für Torf, das sind ja alle Sachen, also viele auch aus Holzfaser, Rindenkompost, also Bestandteile, die in der Umsetzung noch nicht fertig sind. Und durch die weitere Umsetzung, durch Mikroorganismen, Regenwürmer, Asseln, haben wir ja vorhin auch angesprochen, wird durch diese weitere Umsetzung, vor allem durch die Mikroorganismen, die brauchen Stickstoff, um das umzusetzen. Mhm. Und je strohiger die Anteile sind, desto mehr verbrauchen sie den Stickstoff und den holen sie sich aus dem Bodenvorrat.
Aha, und der fehlt
dann den Pflanzen.
Ah,
obwohl ich gedüngt habe, fehlt er. Und da muss man ein wenig mehr auf Vorsicht walten lassen und muss halt gerade bei diesen torffreien, torfreduzierten Substraten einfach auch ein bisschen an der Nachdüngung ein bisschen mehr geben. Mhm. Man sieht ja auch vielleicht, also ein geübter Gärtner hat ja auch ein bisschen Blick, wenn die Blätter hell werden, gelb werden.
So ein bisschen blässlich.
und auch in der Wuchskraft nicht so üppig dastehen, dann kann man mit einem Stickstoffmangel rechnen. Ne? Und da sollte man halt auch.
Da geht man mit Flüssigdünger drüber.
Und der Flüssigdünger ist in dem Fall auch angesagt, weil ich sage mal, wenn man jetzt da mit Hornmehl arbeitet, das müsste eingearbeitet werden. Das geht jetzt nicht mehr. Ne?
Ja,
deswegen die Sachen, wenn ich meine Pflanzen vornehme, kann ich die untermischen, Hornmehl, Hornspäne. Die Hornspäne würden dann jetzt so langsam freigesetzt und wirken. Dann brauche ich nicht nachdüngen. Aber wenn ich das nur vielleicht mit Hornmehl gemacht habe oder gar nicht eine zusätzliche Stickstoffquelle gegeben habe, sollte ich es jetzt flüssig machen.
Mhm. Und bei den Tomaten haben Sie ja beim letzten Mal auch schon gesagt, da muss man schauen, wenn die Früchte gebildet haben, ist auch ein guter Zeitpunkt, dass man nochmal nachdüngt, auch wenn sie schon in üppiger Erde stehen.
Ja, meine Tomate ist einfach der Starkzehrer schlechthin. Und man soll es sicher nicht übertreiben mit dem Stickstoff, ja, vor allem Stickstoffdünger. Aber ansonsten gilt, man, die wachsen jetzt, das ist jetzt das Hauptwachstumsphase. Jetzt
Licht, legen sie zu. Ohne Ende, sogar Wasser ohne Ende von
aber
oben.
Aber wir müssen sie jetzt auch ausgreizen. Wir müssen jetzt gucken, dass das Wachstum auch nicht zu üppig ist. Da muss ich eventuell auch mit der Nachdüngung dann vorsichtig sein. Ja, weil nämlich, wenn wir zu viel nachdüngen, dann können wir nachher diese eine Frage vielleicht noch...
Ja, ich habe sie gerade schon da. Jetzt haben Sie natürlich die Lösung schon verraten,
Herr
Siegler.
Nein.
Jeder, der sich auskennt mit Tomaten, weiß jetzt schon. Okay. Aber ich stelle jetzt einfach mal die Frage von der Rosemarie Zischek aus Altötting, die uns geschrieben hat. Sie hat nämlich auch Tomaten. Und die haben häufig eine schwarze Spitze, schreibt sie. Und sie hat einen Verdacht, aber es ist eben nur ein Verdacht, ob das vom Gießwasser kommen könnte, das aus der Zisterne kommt, das Gießwasser. Also schwarze Spitze, schwarzer Fleck kenne ich. Vielleicht meint sie das, Herr Siegler?
Das ist die Blütenendfäule. Das hat mit dem Gießwasser nichts zu tun, sondern es ist die Blütenendfäule, die wir an Tomaten haben. Und diese Blütenendfäule ist einmal sortenbedingt, das haben nicht alle Sorten. Mhm. Ja. Und zum Zweiten ist, wenn wir ein starkes Wachstum haben, weil ich vielleicht zu viel gedüngt habe, weil einfach die Wuchsbedingungen super sind, ne, haben wir eine hohe Verdunstung. Wir haben viel Blattmasse, viel auch Geiztriebe und die verbrauchen viel Calcium. Mhm. Ja. Und dieses übermäßige Calcium in den Blättern, in den Triebspitzen, in den Geiztrieben sorgt dafür, dass die Früchte mit Calcium unterversorgt sind. Und wenn ich Calciummangel in der Frucht habe, äußert sich das mit dieser sogenannten Blütenendfäule, mit diesem braunen, schwarzen Fleck.
Mhm. Ja? Aber die Tomaten kann man ja trotzdem essen, die werden ja trotzdem reif.
Das
gell?
Ist also kein, kein Pilzlich oder kein Schimmel oder sowas. Das könnte man ausschneiden, aber ich denke vielleicht mit der Stickstoffdüngung ein bisschen vorsichtig sein, das Wachstum nicht zusätzlich fördern, ausgeizen, dass man nicht zu viel Blattmasse hat. Mhm. Und was man natürlich, wenn es ein kalkarmer Standort ist oder ein Substrat mit einem niedrigen pH-Wert, da könnte man dann noch kalken. Na, und wenn man, was jetzt heuer nicht zutrifft, aber in anderen Jahren, wo es sehr trocken ist, ist natürlich eine gute Wasserversorgung auch wichtig, weil ohne Wasser werden keine Nährstoffe umgesetzt, freigesetzt und aufgenommen.
Und kann es ja nicht in die Pflanze dann gelangen. Ja. Und das Gleiche gibt es ja bei den Zucchini auch, gell?
Zucchini haben sowas auch, ja, genau. Das sind also diese Fruchtgemüse, auch Paprika kann das
aber
haben.
Aber bei Zucchini ist es kein schwarzer Fleck, sondern das äußert sich anders, wenn da dieser
Der wird dann halt also so braun,
ist.
Ja, auch
wird
braun, weich, ja, genau.
Genau. Wir haben noch eine Frage auch zu den Zucchini, die eine Krankheit hatten. Haben Sie es gerade da, Herr Siegler?
Ja.
Genau, der Herr Stief. Aus Wendelstein. Genau, und er hat uns viele Bilder geschickt. Die können jetzt natürlich die Hörer nicht sehen, aber er hat den Verdacht, dass es sich bei den Bildern um die Mosaikviruskrankheit handelt. Das haben die meisten von uns schon mal gehört. Was ist das für eine Krankheit und was können Sie uns da raten?
Ja, also das war gut, dass die Bilder dabei waren und da konnte man die Ursache auch rausfinden. Wie gesagt, das war dieses Gurkenmosaikvirus, das nicht nur an Gurken, sondern auch an Zucchini und Kürbis auftreten kann. Und das ist ein Virus. Mhm. Und ich würde ihm raten, diese Pflanzen zu entfernen. Diese Viren werden auch durch Blattläuse übertragen. Das kann auch sein, dass er mit der Jungpflanze sich die reingeholt hat und oder vielleicht aus dem Nachbargarten die Blattläuse, die befallen waren und dann an seine gesunde, erstmals gesunde Pflanze gegangen sind. Also das gibt es, also die Blattläuse sind die typischen Virenüberträger.
Und ne? Wie erkenne ich, dass meine Pflanze diese Mosaikvirus-Krankheit
hat? Ja, das sind die Blätter so, so gesprenkelt, untypisches Blattform, das ist so typisch so aufgehellt, das ist typisch für die Tomaten. Oder auch Gurkenmosaikvirus.
Also Pflanzen entfernen, da muss man ganz rigoros sein.
Ja, also weil eben um die Ausbreitung der vielleicht noch gesunden Nachbarpflanzen zu schützen.
Mhm. Ja.
Und an der Stelle hätte ich jetzt gesagt, vielleicht noch ein Tipp. Wir haben ja die Erfahrung gemacht vielfach, dass Zucchini, Gurken uns meistens so ab August Probleme bereiten und sich langsam verabschieden. Mhm. Und wir haben da ganz gute Erfahrung gemacht, dass man noch einmal jetzt um die Zeit neue Gurken gesät oder gelegt haben oder vielleicht auch Jungpflanzen gekauft haben. Mhm. Und die könnte man jetzt auch wieder noch pflanzen oder säen. Dann dauert es ein wenig länger, aber Zucchini, das ist, also geht sehr schnell jetzt. Weil die würden dann, wenn wirklich Pflanzen sich im August verabschieden, jünger sein und vitaler noch sein und dann noch uns die Saison verlängern.
Also dieses Jahr ist natürlich mit dem vielen Regen, da ist natürlich auch die Mehltaugefahr besonders groß, gerade bei Zucchini und Gurken und so, gell?
Ja, und vor allem auch der falsche Mehltau bei den Gurken. Mhm. Das war ja das auch ein Schadbild, das mitgeschickt wurde. Und das ist vor allem dann, wenn wir lange Blattnässe haben.
Ja, das war ja heuer andauernd.
Und typisch bei dem falschen Mehltau sind so eckig von den Blatträndern abgegrenzte eckige Flächen auf der Oberseite und auf der Blattunterseite wird das dann braun. Mhm. Ja? Und das ist ja auch immer sehr stark sortenabhängig. Ja? Es gibt heute tolerante Sorten. Und wenn man da die Erfahrung macht, jedes Jahr, man sollte sich einfach hier Profi-Saatgut kaufen. Es gibt ja auch Firmen, Kiepenkerl, Sperli, Quedlinburg, jetzt habe ich drei genannt, dann bin ich aus dem Schneider. Mhm. Also, oder es auch andere. Es gibt auch sehr gute Firmen, die Versandhandel betreiben und auch Profi-Saatgut haben. Also man findet auch im Internet an Sorten, die gegen echten und falschen Mehltau tolerant sind.
Ja, tolerant heißt natürlich nicht, dass es
nicht ganz,
nicht, dass
ja,
sie resistent sind. Aber, in einem Jahr wie heuer ist halt extrem.
Sie helfen. Das ist das eine. Also die Sortenwahl berücksichtigen, zumindest beim nächsten Jahr. Und die auch die Gurken nicht am Boden liegen lassen, sondern aufleiten. Mhm. Wie am Ranggerüst oder an so einem Rosenspalier. Ja, so hochleiten.
An der Schnur klettern an der sie Schnur, auch, habe ich festgestellt. Ganz
an
einfach.
Der Schnur, gerade im Gewächshaus, wenn man sie auch hat, ja, an der Schnur hochleiten, damit die luftig, damit die Blätter abtrocknen und dann weniger befallen sind. Ne? Mhm.
Und wenn man jetzt feststellt, oh, jetzt haben die ältesten Blätter, sie haben jetzt schon richtig Mehltau, wenn man die wegnimmt, bringt das noch was oder ist eigentlich dann eh rum mit der Pflanze?
Es bringt zwar was, aber den ist zu befürchten, dass die anderen auch schon infiziert sind und dann mit der Zeit. Also wenn das mal angegangen ist, dann geht es eigentlich weiter.
Ist nur noch eine Frage der Zeit. Gell? Kann man es vielleicht verzögern, aber nicht aufhalten. Und gut, dass Sie es jetzt sagen, jetzt wäre noch die Zeit, dass man noch neue Zucchini pflanzen,
oder
neue
kauft,
Gurken.
Ja, genau. Kauft als Jungpflanze oder Zucchini könnte man noch aussehen, das geht ja ratzfatz jetzt auch mit der Wärme und alles. Ja. Und dann hat man vielleicht für den Spätherbst dann nochmal eine Ernte. Und vielleicht ein kleiner Tipp noch, gegen echten Mehltau, das ist der weiße Belag an Gurken oder
das
auch
ist
Zucchini.
Der, der bei nassem Wetter kommt.
Nee, der bei trockenem kommt.
Bei
schönem Wetter. Wir haben ja heuer alles.
Ja, dieses Jahr die große Auswahl.
Ja, wir haben. Und da helfen auch sogenannte Grundstoffe. Früher hat man Stärkungsmittel gesagt, wie zum Beispiel Natron oder Backpulver, beziehungsweise auch Molke oder Milch. Weil, wenn man die etwa einprozentig dann ausbringt, sorgen die dafür, dass das Blatt der Gurke, der Zucchini einen anderen pH-Wert hat, also einen anderen Säuregrad hat. Ja? Mhm. Das wird dann eher sauer. Ja? Und dann können diese Pilzsporen vom echten Mehltau nicht mehr auskeimen.
Sie hören die Gartensprechstunde auf BR Heimat und gerade hat unser Experte, der Hubert Ziegler, versprochen, er gibt uns ein Hausmittel mit, was wir in jedem Fall im nächsten Jahr anwenden können, damit der Mehltau nicht so leichtes Spiel mit unseren Zucchini- und Gurkenpflanzen hat. Und es hat irgendwie, ich habe mir nur gemerkt, mit Milch zu tun und mit Säurewert, pH-Wert der Blätter. Also wie geht's genau, Herr Ziegler?
Also, das sind die sogenannten Grundstoffe, die sind auch im Gemüsebau oder auch bei Wein zugelassen, wie in dem Fall Backpulver oder Natron, eigentlich Natron, Natronhydrogencarbonat, ist aber auch im Backpulver enthalten. Und da haben wir auch sehr lange Erfahrungen schon mitgemacht. Man bei Backpulver maximal 1%, 0,5 bis 1%, das heißt, wenn ich eine 5-Liter-Kanne habe, Spritzgefäß, was ja viele Hobbygärtner haben, wenn das 50 Gramm in 5 Liter Wasser und...
Also 50 Gramm Backpulver brauchen wir.
Ja.
Eine Gießkanne, 5 Liter Wasser. Dann rühren wir es ein.
Oder wenn ich eine kleinere so ein Sprüher habe, vielleicht 10 Gramm in 1 Liter Wasser. Das sind auch...
Ne, genau,
das,
kann man sich ne, auch gut merken.
Also 5 1, bis 10 Gramm, also ein halbes bis 1%. So. Und wenn Sie das sofort ausbringen, können Sie ruhig auch lauwarmes Wasser nehmen. Wir wissen alle, weil man kann noch, um die Wirkung zu verstärken, noch auch etwa 1% Rapsöl dazu setzen.
Ein paar Tropfen.
Kann durchaus ein bisschen mehr sein, weil das dann besser haftet und auf den Blättern, weil sonst perlt das Wasser sehr schnell ab. Das rühren wir ein, weil wir wissen, alle Öl in Wasser gibt eine Emulsion, das vermischt sich nicht, aber durch den hohen Druck und das lauwarme Wasser geht es ein bisschen besser. Na? Okay. Und dann sprühen wir unsere Pflanzen ein, auch die Blattunterseiten, und das können Sie auch schon noch bei befallenen Pflanzen machen. Das
ist noch wie wir vorhin gesagt haben, die befallenen Blätter weg und die anderen schützen möglichst.
Genau, das wäre jetzt eine Möglichkeit, und das macht eigentlich relativ schnell einen Stopp. Ne? Und wenn es noch nicht zu spät ist, kann man da doch ganz gut weiter mitleben mit seiner...
Und wie oft muss man das machen, Herr Siegler?
Je nach Befallsstärke. Man kann das im Abstand von 7 bis 10 Tagen machen. Ich würde es 2-3 Mal machen und dann sollte aber auch Ruhe sein. Ja?
Jawohl. Ja, und in allen Familien, wo die Arbeitsteilung lautet, er mäht, sie gießt, da muss man ja schon fast schon Mitleid haben mit den Männern. Also mit dem Gießen haben wir nicht so viel Arbeit gehabt bisher dieses Jahr, aber mit dem Rasenmähen, das ist ja andauernd fällig. Der viele Regen, das befördert natürlich das Wachstum von den Gräsern unheimlich, Herr Siegler, gell?
Ja, vor allem, wenn man auch den Rasen gedüngt hat. Das ist natürlich eine weitere Komponente. Ich sage mal, wenn jetzt wer den Rasen, also keinen typischen Zierrasen hat, sondern einen kräuterreichen Rasen hat und da nicht düngt, da merkt man doch trotz Regen, dass jetzt so mal der Nährstoffvorrat verbraucht ist und dass es nicht mehr ganz so üppig weiter wächst. Da ist Hoffnung angesagt. Aber wer den Rasen gedüngt hat, der muss weiter mit rechnen, dass es auch weiterhin oft zu mähen gilt.
Ja, kaum ist mal trocken genug zu mähen, muss man ja sofort mähen, weil er sonst zu lang wird. Und da sagen Sie ja immer, das Mähgut nicht in die Tonne klopfen im wahrsten Sinne oder auf den Kompost geben, dafür ist eigentlich viel zu schade. Auch wenn wir jetzt viel Regen hatten, ist das Mulchmaterial nach wie vor trotzdem wichtig im Garten.
Ja, das Mulchmaterial bringt ja auch wieder Nährstoffe in den Garten, hält den Boden insgesamt gar, ist für die Mikroorganismen Nahrungsquelle, also von der Seite her. Und wir wissen nicht, was in 2-3 Wochen ist. Ja, also das kann auch, uns können wieder Trockenphasen drohen. Was ich aber unabhängig davon was wir immer empfehlen, ist, dieses Rasenschnitt gut dünn auszubringen, wegen den Schnecken, und anwelken zu lassen. Sie müssen jetzt, angenommen, Sie haben jetzt Sie nutzen Ihren Fangsack aus Bequemlichkeit, mache ich auch, ja, und ich leere aber meinen Fangsack dann an einer Stelle aus und mache Heu für 2 Tage, ja, dann ist dieser feine Rasenschnitt gut richtig, um in die Gemüsebeete auszubreiten. Ne? Und auch richtig, um ihn unter Obststräucher, Obstbäume auszubreiten, zwischen Stauden, unter den Rosen, hält einfach die Bodenfeuchte. Ja? Der Boden verkrustet nicht. Wir haben ja plötzlich auch mal wieder, ja, wo die Sonne richtig rauskommt und der Boden dann, der nasse Boden sehr leicht verkrusten kann.
Und der Wind drüber geht, da wird es je nach Bodenbeschaffenheit, wenn es gerade ein bisschen lehmig ist, das wäre ja richtig, wie Sie sagen, eine Kruste.
Ja, und auch, wie gesagt, wenn Sie nicht wissen, wohin, unter die Hecken werden eh vernachlässigt. Die kriegen eh kein Wasser und kein Dünger. Also dann Rasenschnitt. Und der darf auch auf den Kompost dünn, aber nur in dünnen Schichten. Und man kann sich auch, sagen wir, vor allem wenn man ihn so ein bisschen heuig hat werden lassen, den Rasenschnitt, dann kann man ihn auch in kleinen Haufen, dann kann man immer mal was, hat man immer einen Vorrat da.
Wieder dazugeben.
Auf den Kompost.
Gut durchmischen. Ne? Ja, ja. Also bei uns im Süden ist ja momentan schon fast das Problem, den trocken zu kriegen, weil dann kommt schon wieder der nächste Schauer. Aber das haben Sie natürlich in Unterfranken nicht so, gell?
Nein, aber wie gesagt, das, der Rasenmulch hat ja dann auch die genannten Vorteile, die ich gesagt habe. Mhm. Und klar, und ansonsten kann man ihn, wie gesagt, auch leichten Schwaden aufsetzen, wenn er getrocknet ist. Oder was man auch machen kann, wenn jemand Sträubsbäume hat, um die Baumscheiben herum, die Sträubsbäume,
die danken es auch.
Danken es vor allem, das ist eine Nährstoffzufuhr. Ja? Mhm. Die Heuer brauchen sie vielleicht, die Sträubsbäume haben auch Heuer, vor allem in Südbayern, die haben Wasser oder haben ihren Wasservorrat, aber die Nährstoffe werden hier zugefügt über das Rasenschnittgut.
Mhm. Und jetzt haben wir ja leider schon 11.48 Uhr, Herr Siegler, ja. Und ich will Sie auf gar keinen Fall verabschieden, bevor Sie uns wieder gute Ausflugstipps gegeben haben, weil das wollen wir ja in diesem Sommer machen, dass wir immer am Ende der Gartensendung kriegen wir ein paar Ausflugstipps für Gartenfreunde, wo es sich gerade besonders lohnt. Und ich weiß, dass Sie schon eine ganze Liste vorbereitet haben.
Ja, und zwar, also es sind drei Sachen, die wir ansprechen wollen. Es ist dieses Wochenende, ist das letzte Wochenende der Tag der offenen Gartentüre. In manchen Regionen Bayerns haben die schon stattgefunden, aber vor allem in Schwaben, Oberbayern, Niederbayern und einige Regionen Oberfrankens, die machen es dieses Wochenende. Schauen Sie mal in Ihrer Lokalzeitung oder auch fragen Sie nach bei Ihrem Kreisverband oder schauen Sie in deren Homepages nach.
Und ich finde ja diese Aktion super, ja, super, weil da sieht man halt wirklich andere Hobbygärtner und wie es die machen. Und natürlich kommen immer die, laden den Besuch ein, die besonders vorbildlich gärtnern. Aber es ist immer auch irgendwas dabei, wo man denkt, ach Mensch, das könnte ich auch mal probieren. Und man kommt auf so viele Ideen. Ich finde das eine der genialsten Aktionen überhaupt, die wir haben in diesem Bereich.
Tue Gutes und rede darüber, der Austausch, ja, Ideen sich holen. Also das ist Punkt 1. Punkt 2, die Landesgartenschauen sind, ja, die sind ja zum Glück noch länger. Da müssen sie dieses Wochenende nicht hin, wenn sie woanders hingehen wollen. Also die Landesgartenschauen in Kirchheim bei München, in Wangen ist ja Bayerisch-Schwaben nebendran.
Genau, und grenznah.
In Thüringen, in Bad Dürrenberg, in Sachsen-Anhalt, die Grenzregion zu Thüringen. Wenn man mal vielleicht zufällig in der Kante ist oder im Laufe jetzt des Sommers, ja, Ferien, in der Ferienregion oder Durchfahrt
Ausflug
ist,
machen will,
kann man mal
kleine Reise.
Vielleicht noch einen Tag dranhängen. So, und Punkt 3, und das ist es wieder einmal, und das mache ich ein bisschen Werbung für uns, für die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, die heuer am 7.7., also nicht dieses Wochenende, aber am übernächsten Sonntag, dann den Tag der offenen Tür in Veitshöchheim hat, mit einem riesenbreiten Angebot. Wir haben einen Flyer eingestellt und ich bin mir ganz sicher, Sie können bei uns einen ganzen Tag verbringen. Mhm. Zu allen möglichen Sachen, von Bienen über Wein, über Garten- und Landschaftsbau, über Obst. Sie dürfen auch Wein probieren. Ja, oder dann haben wir Thema Führung Streuobst. Wir haben Maschinenvorführung, wie man heute Hackroboter und solche Sachen einsetzt.
Aha, auch
es gibt
spannend.
Vorträge zu Bioanbau, es gibt zu Streuobst. Also wir haben da auch zu leider zu Schädlingen wie die asiatische Hornisse, die eben die Bienen ja, quasi frisst, ja. Oder Infos zum Igel und wie man ja heute Klima schützen kann, was die Pflanzen dazu beitragen. Und natürlich haben wir auch unser Gartentelefon an dem Tag besetzt. Ja? Mhm. Ich mache Führungen durch den Gemüseschaugarten. Also wenn Sie mich da erleben wollen, und wir haben auch andere Führungen durch die Institute oder auch durch Schaugärten und Schauflächen, Versuchsflächen.
Also
wir
es gibt ganz viel zu erleben beim Tag der offenen Tür. Und das finde ich natürlich mit das Interessanteste, dass man den Hubert Siegler mal im wirklichen Leben kennenlernen kann. Und dann können Sie direkt Fragen stellen und beim nächsten Mal wieder zu uns ins Studio schicken. Herr Siegler, ich danke Ihnen ganz herzlich für die vielen guten Tipps, die wir wieder gekriegt haben heute. Sie wollten jetzt eine Sache noch dringend sagen, gell? Das höre ich.
Ich war auf der Landesgartenschau, hatte Standdienst und da kam auch eine Dame da vorbei und sagt, Mai, ich kenne Sie von der Sendung.
Radio.
Jetzt habe ich Sie mal gesehen.
Ja, genau. Ja, das ist immer besonders interessant, jemand, den man vom Hören kennt, mal zu sehen und jemand, den man nur vom Sehen kennt, mal zu hören.
Ja, genau.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Siegler. Freue mich, wenn wir uns im Juli wieder hören. Und bis dahin weiter viel Freude in Ihrem Garten und in Ihrer Arbeit. dass Sie uns immer diese Tipps so erfolgreich auch rüberbringen. Vielen Dank.
Aber wir brauchen auch gedeihliches Wetter.
Jawohl,
dazu. Das
und ist, auf
wir
das
uns,
hoffen
ja,
wir.
Ja, wir hoffen und das wünschen wir uns für den nächsten Monat, dass es einigermaßen in ruhiges Fahrwasser geht.
Das machen wir.
Gell?
Danke, Herr Siegler.